Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Guten Morgen, liebe Tiki-Taka-Gemeinde. Mein Name ist Alex Troika und ich bin etwas verschlafen, denn ich hatte eine etwas eher kürzere Nacht. An meiner Seite ist der Kollege Nils Kern und dem geht's gut, denn der hat gestern gechillt. Hallo Nils.
Ja, morgen. Was ist heute? Ist schon wieder hier Dienstag, was? Februar?
Der Deadline-Day ist rum. Dienstag, 1. Februar, 9 Uhr in der Früh nehmen wir auf, denn wir wollen Early Birds sein. Euch da natürlich ja, die neuesten Infos aus La Liga vom Deadline Day liefern. Und ja, bei Barca ging es mal wieder drunter und drüber bis nach Mitternacht. Der Fall Aubameyang hielt mich und alle Barca-Fans und natürlich die sportlich Verantwortlichen im Bann und da war einiges geboten. Bei Real Madrid war mal wieder chillen und relaxen angesagt.
Ja, warum auch? Als Tabellenführer hat man da ja ein bisschen weniger Bedarf und eigentlich war auch klar, dass weder Isco noch Jovic oder Hazard flüchten werden. Also von einem Ancelotti ist kein Fan von den Wintertransfers, hat er klar gesagt und gegangen ist am Ende auch keiner. Also für mich war es ein ruhiger Montag und ja, so wie ich das bei euch mitbekommen habe, ist denn jetzt Aubameyang, das war eine schöne Achterbahnfahrt, aber ist er denn jetzt da oder was
fehlt? Das war wirklich eine krasse Achterbahnfahrt. Soll ich die jetzt schon nacherzählen? Ja, direkt?
Nicht.
Hau mal raus. Na gut, also es ging wie folgt los um, wann war es, so 13 Uhr oder so, glaube ich, plus minus 14 Uhr ist er gelandet in Barcelona. Natürlich gab es wieder Paparazzi am Flughafen, die Bilder und Videos gemacht haben. Also dann ging quasi die Aubameyang-Saga los, so early Nachmittag. Dann war es klar, oh, den holen sie wahrscheinlich, weil wenn der schon in Barcelona landet, ne, dann das heißt ja dann einiges.
Nur mal Sagrada Familia besichtigen, zwinkern.
Ja, ja, pass auf. So, hat natürlich so, weil er steht ja auch ganz gerne im Rampenlicht, anstatt dass es irgendwie geheim hält oder so. Nee, ja. Was macht er? Sogar Fotos mit den Reportern, mit den Paparazzi, ging natürlich direkt um die Welt. So. Gegen, ich glaube, 16.30 Uhr kam dann die Breaking News von The Athletic. Da gibt es einen Arsenal-Insider, David Ornstein, der ist super, super informiert bei Arsenal. Und der hat gesagt, Deal geplatzt. Vereine können sich wegen seiner Ablöse, wegen seines Gehalts nicht einigen. Mhm. Ja, also, er ist da, Deal geplatzt. Ja, dann zurück. Soll er sogar schon auf dem Weg zurück gewesen sein nach London, wobei man keine Bilder sah, wie er wieder am Flughafen war, etc. Ja. Währenddessen ist Dembélé gelandet, also der war scheinbar auch woanders, der kam dann so um, ich weiß gar nicht, was es war, 16.30 Uhr kam der am Flughafen an. Also auch kurios, war er in Paris zu Gesprächen, war er in London, keine Ahnung, wo der war. Natürlich Spekulationen rauf und runter, du kannst es dir vorstellen. Ja, und dann ging man also quasi davon aus, Auba wird wohl offenbar doch nichts und Dembélé bleibt auch, denn um 18 Uhr war Training, der ist brav zum Training. Ja, und dann so gegen, was war's, 20 Uhr kam dann die nächste Wende. Aubameyang wird verpflichtet, sie konnten sich doch einigen. Ja, also da ging es drunter und drüber und die Details sind recht spannend, denn anfänglich wollte Barca Aubameyang nur ausleihen, ne, ohne Leihgebühr, Halbjahresleihe, wie bei Adama Traoré, reden wir später drüber, und dann halt irgendwie für ein geringes Gehalt und darüber konnten sich beide Vereine und Aubameyang scheinbar nicht einigen, denn der hat einen fetten Vertrag bei Arsenal. Topverdiener berichten zufolge rund 20 Millionen Euro im Jahr, Jahressalär bei Arsenal.
Netto.
Das ist etwas zu viel, nee, brutto.
Also brutto,
okay. Ist ja trotzdem sehr viel. Ne? Also 350.000 Pfund die Woche bei Arsenal aktuell, dann hochgerechnet, ne? Pfund und dann Euro und pro Jahr rund 20. Ja, und dementsprechend, selbst wenn man 50-50 macht, wie auch immer bei Leihdeals, ne, das klappt einfach nicht. Deswegen sah es danach aus, dass dieser Deal platzt. Aber die Wende war dann, Arsenal löst den Vertrag mit ihm auf, sodass er ja dann quasi für jedes Gehalt seiner Wahl bei Barca unterschreiben kann. Also er wird nicht mal ausgeliehen, so heißt, sondern wirklich Vertragsauflösung bei Arsenal und er joint Barca als Free Agent. Aber er wurde noch nicht verpflichtet. Also offiziell ist es noch nicht, sondern das Ganze ging dann, wie gesagt, bis 0 Uhr in die Nacht. Er kam dann in die Ciudad Esportiva bei Barca und da gab es Bilder und Laporta war zu sehen und er war zu sehen. Also es hielt uns in Atem bis nach Mitternacht die ganze Saga.
Auch auch Fotos irgendwie von so einer Art Vertragsunterschrift und das wird dann wohl auch noch passieren. Das Wichtige ist ja immer nur, dass es bis 23.59 Uhr, dass es bis dahin der Verein beim Ligaverband anmeldet und dass der Ligaverband dann auch sagt, jo, kann registriert werden, passt noch irgendwie ins Salary Cap rein. Also das interessiert mich dann jetzt noch, wie das dann noch passieren soll, egal ob er jetzt nur 10 Millionen netto kriegt oder nur 8 Millionen. Auf jeden Fall scheint da der FC Arsenal ziemlich verzweifelt gewesen zu sein, den irgendwie noch loszuwerden, dass Arteta da wohl gar nichts mehr mit dem anfangen konnte, also Hauptsache weg, ähnlich wie Real Madrid mit James damals oder so,
genau,
weil es einfach nicht mehr gepasst hat.
Genau, der ist wohl sehr in Ungnade gefallen. Ich habe das jetzt nicht so verfolgt bei Arsenal, aber er war ja Kapitän, dann haben sie ihm die Kapitänsbinde abgenommen, dann wurde er verbannt aus dem Spieltagskader, musste sogar alleine trainieren, also die wollten den wirklich aufgrund seines Verhaltens, heißt es, einfach loswerden, weil er so, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber halt kein guter Einfluss auf die junge Mannschaft war. Ein Arsenal-Insider, ein Kollege von uns, Chris McCarthy, schöne Grüße an dieser Stelle, hat mit ihm, habe ich ein bisschen geschrieben und hat auch gesagt, ja, die wollen halt bei Arsenal, oder Arteta will bei Arsenal eine andere Kultur aufbauen. Und Aubameyang ist ja eher durch ein paar, ne, Eskapaden bekannt, hier mal zu spät kommen, da mal in Urlaub fliegen, unangemeldet. Dies, das, bei BVB war es ja ähnlich mit Dembélé, ne? Die beiden haben ja immer, waren nicht die professionellsten, natürlich trotzdem wichtige Tore geschossen etc., aber so seine Influence auf den jungen Kader, auf die jungen Spieler war nicht gut, deswegen wollte ihn Arsenal loswerden. Er ist ja auch schon 32, also auch nicht mehr der Jüngste, plus eben diese 20 Millionen Euro, also was Arsenal ihm da wieder für einen Vertrag gegeben hat, grausam. Ja, und deswegen, wie bei James, Hauptsache weg. Und das war quasi das Glück von Barca, weil sie ihn dann eben als ablösefreien Spieler, ne, mit ihm verhandeln konnten über ein Gehalt. Und angeblich verdient er sehr, sehr wenig. Wie viel ist jetzt noch nicht bekannt, wird bestimmt heute im Laufe des Tages rauskommen. Aber angeblich unterschreibt er jetzt für sehr wenig, für ein halbes Jahr bis Sommer. Also wirklich für ein Minimum, wie viel auch immer, weiß ich nicht. Aber sicherlich unter 5 Millionen, da bin ich mir recht sicher. Weil viel mehr Spielraum hatte Barca nicht unterm im Gehaltsgefüge. Und dann ab Sommer, also er hält einen 1,5-Jahres-Vertrag und ab Sommer wird er dann mehr verdienen, sodass er quasi...
Wenn der Salary Cap größer ist wieder.
Genau, wenn der Salary Cap größer ist, Barca geht, berichten zwar, habe ich gelesen, davon aus, dass sie im nächsten Jahr quasi so mehr, vielleicht 400 Millionen Euro Salary Cap haben. Aktuell 97, damit sind sie ja nur, ich glaube, 7. oder 8. in der Liga. Ich meine sogar hinter Espanyol. Ja, na, ihr habt ja auch auf Real Total davon berichtet, genau, also jetzt 97 Millionen, dementsprechend konnten sie eben nur ganz, ganz wenig bieten, das hat er wohl angenommen und ab Sommer, weil er einen 1,5-Jahres-Vertrag bekommt, heißt es zumindest, stand jetzt oder stand Mitternacht, wird er dann wieder mehr kassieren, sodass er quasi, ja, da die Verluste in Anführungszeichen da ausgleicht und ja, ziemlich kurioser Deal mal wieder, den Sportchef Alemani da eingefädelt hat.
Okay, interessant. Also Barca hat ja absolut Bedarf in der Offensive und ja, jetzt holen sie sich einen natürlich auch Europa League erfahrenen Mann für die Offensive, aber ich weiß jetzt nicht, ob Aubameyang und dann auch Adama Traoré da so die absoluten Lösungen sind für die Offensive. Also da hätte ich doch eher, was heißt mir gewünscht, dass man sich vielleicht eher einen abgezockten Mittelstürmer holt, dass man doch nochmal irgendwie erst bei Cavani versucht oder so, weil man ist jetzt mittlerweile umgestellt auf Flanken, irgendwie Luc de Jong vorne reinstellen und dann irgendwie viele hohe Bälle abnehmen, was schon auch mal geklappt hat, auch im Klassiko, aber weiß nicht, ob da jetzt Aubameyang so die Lösung sein wird, genauso wie Traoré. Was hast du dir da so jetzt bei den Transfers gedacht?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, bitter nötig, dass Barca irgendeinen Stürmer holt. Ich wurde auch vom einen oder anderen Follower auf Twitter gefragt, was ich von ihm halte. Ja, es ist halt eine Notlösung, ne? Es ist ja ganz klar, sie wollen im Sommer Haaland, ohne Wenn und Aber, darüber sprechen wir jetzt lieber nicht, weil das sprengt den Rahmen. Aber deswegen suchen sie quasi ja einen abgezockten Stürmer, der Tore garantieren kann bis Sommer. In dem Fall, klar, wird, wie es aussieht, Aubameyang 1,5 Jahre bleiben, aber das war eben dann nötig, um ihn überhaupt bekommen zu können. Aber sie brauchen unbedingt einen Torjäger, der dir Tore garantiert, der abgezockt ist, der dich in die Champions League schießt, ohne Wenn und Aber. So einfach ist es ja. Also du brauchst eine Notlösung, einen, der dir mehr oder weniger Tore garantiert, damit du Platz 4 oder Platz 3 erreichst. Das ist das Ziel und dem wird alles untergeordnet. Und deswegen musst du halt gucken, dass du irgendjemanden bekommst, der halt ja kein Rookie ist, sondern der halt, wie gesagt, Tore schießt. Und Aubameyangs Torrekord ist grandios. Bei BVB, bei Arsenal, ich glaube jeweils, ne? Super viele Tore geschossen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht nachgeguckt. gegoogelt, aber ja, kann ja jeder machen.
Arsenal sind 92 Toren, 21 Vorlagen aus 163 Partien.
So, also passt schon. In jedem zweiten Spiel trifft er, das war beim BVB genauso. Also wirklich ein richtig, richtig guter Torjäger, und Barca braucht eben so einen Torjäger, den, wenn du Ober oder wie auch immer der neue geheißen hätte, nicht geholt hättest, dann spielst du halt den Rest der Saison mit Luke de Jong und Martin Braithwaite als deine einzigen Optionen. Und ohne den beiden zu nahe zu treten zu wollen, das klingt ja eher nach Levante und Granada als nach Barca. So. Und ne, Luke de Jong war natürlich wichtig und Martin Braithwaite gibt alles und 100% Professionalität und dies, das, aber das sind halt keine ausgewiesenen Torjäger vom Niveau Champions League. Ja. Deswegen wusste Barca, wir müssen da irgendwas machen. Wunschlösung Nummer 1 war natürlich Morata, aber den haben sie dann nicht bekommen, weil das Gebilde war ja sehr komisch. Ne? Der ist an Juve ausgeliehen. Juve wird ihn voraussichtlich nicht holen im Sommer, aber sein Stammverein ist Atletico. Und ja, Atletico
trotz Vlahovic wollten sie ihn halten.
Und ja gut, die wollen natürlich auch einen zweiten verlässlichen Knipser, weil auch Juve will in die Champions League. Die sind ja auch nur Fünfter, ne? Ähnlich wie Barca. Also die brauchen jeden Punkt, jeden Sieg, jedes Tor. Und Stammverein Atletico wollte Morata nicht abgeben, erst recht nicht ablösefrei oder beziehungsweise per Laie an einen direkten Konkurrenten, ne? Atletico Barca. Spiel steht in, 10 Tagen oder wann an?
Sonntag.
Die Zeit fliegt völlig verplant, welcher Tag ist, scheiß Deadline Day, ey. Nee, und ja, dementsprechend, Barca konnte nur für wenig Geld ablösefrei, / per Laie jetzt jemanden holen. Und Leo gesagt, ja nee, spinnt ihr, wir schenken euch doch hier nicht Morata, damit ihr uns dann aus der Champions League schießt quasi. Deswegen konnten sie Morata nicht holen und dann brauchst du halt irgendeinen anderen, ne? Prolific Goalscorer, wie es so schön auf Englisch heißt. Und ich finde, Aubameyang ist da eine gute Lösung im Sinne von eine kurzfristige Lösung. Also ich bin jetzt nicht so unhappy, denn unhappy wäre ich gewesen, wenn du nur Braithwaite und De Jong hast für den Rest der Saison.
Gut, viel schlimmer geht es dann natürlich auch nicht. Da kommt jetzt natürlich das übliche Geschmäckle dazu, von wegen seiner Interviews früher. Ich habe meinem Opa am Sterbebett versprochen, dass ich eines Tages für Real Madrid spielen will. Kann ja auch noch was werden.
Vor allem, er wird ja im Bernabeu immerhin spielen. Also das ist ja schon mal eine Annäherung. Also gegen Real wird er den Weg spielen im April oder wann der Klassiko ist. Ne? Da kann er ja im Bernabeu ein Türchen schießen. Also immerhin etwas.
Schauen wir mal, okay, Aubameyang, willkommen in La Liga, wird schon irgendwie weiterhelfen, aber wie gesagt, das System ist mittlerweile so auf Flanken ausgelegt, da weiß ich jetzt nicht, ob da Xavi so den Schalter direkt umschalten kann, wobei Aubameyang ist ja vielleicht auch eher so ein Kick-and-Rush-Stürmer und Adama Traoré, wird der da jetzt auch irgendwie viel helfen, weil der hat ja jetzt auch nur in dieser Saison eine Torbeteiligung in 23 Partien für die Nationalmannschaft bei der EM, hätte ich ihn gerne mal gesehen, aber da wurde er nur einmal kurz eingewechselt.
Da lege ich dir den Besuch von barsawelt.de nahe, Herr Kern, wie jedem anderen Zuhörer auch. Da gibt es nämlich ein Profil, ein Spielerprofil von Adama Traoré, haben wir uns geschrieben. Da siehst du nämlich, wie wichtig und stark er werden kann im richtigen System. Und zwar ist er, Achtung, der dribbelstärkste Spieler der Premier League. Belegen Daten und Fakten, die in diesem Artikel genannt werden. Und in den letzten, ich glaube, 4 Saisons in den Top 5 Ligen gibt es nur einen einzigen Spieler, der mehr erfolgreiche Dribblings gemacht hat als Traoré. Weißt du, wie dieser Spieler heißt?
Vinicius.
Nein, Lionel Messi. Das ist krass. Ja, also der Adama Traoré ist nicht torgefährlich und ist eindimensional. Ja, das stimmt, der rennt die Außenbahn am liebsten, also nur die rechte, rauf und runter. Aber er ist eben schnell und dribbelstark und geht ins 1 gegen 1 und sucht das Dribbling und ist eben auch sehr, sehr erfolgreich. Und diese Zutaten machen ihn so wichtig für Xavis Herangehensweise. Und das zeigt auch, dass er schon Stärken hat. Torschuss gehört nicht dazu und auch das Passspiel, also ein Tiki-Taka-Spieler ist er nicht, aber eben, er hat diese Dribbelstärke, dieses 1 gegen 1, er ist unfassbar laufstark, grundsätzlich schnell, also auch im Gegenpressing, ne, geht drauf, nervt den Gegner mit Ball und gegen den Ball, und das sind Attribute, die Xavi ja auch braucht, ne? Er will da mehr ins Pressing gehen, er will die Bälle erobern, er will laufstarke Spieler, schnelle Spieler, er will einen klassischen Rechtsaußen. Deswegen macht das schon Sinn, auch da nochmal Laie bis Sommer, dann haben sie Kaufoptionen, die müssen sie ja nicht ziehen, die ist bei 30 Millionen, also ziemlich hoch, aber es ist einfach jetzt eine Chance für Barca, ihn mal zu testen, und das Risiko ist halt super gering, denn auch Adama kostet angeblich kaum etwas im Unterhalt.
Okay. Ja, so holt sich Barca noch zwei Offensive, bleibt aber auch auf einem hängen. Also da bin ich jetzt gespannt, ob dann irgendwie Xavi noch ein Einsehen hat und dann Dembélé wieder einsetzt, weil war ja fast schon klar, dass er irgendwie bleiben muss, dass man da jetzt nicht das Mega-Angebot, den Mega-Abnehmer für ihn findet, auch wenn irgendwie PSG noch so ein bisschen dran war und Leonardo auf dem Handy von seinem Berater war. Ja, hat man auch schon besprochen, von wegen, wenn man ihn schon hat und man ihn eh noch bezahlen muss, dann kann man ihn schon auch nochmal einsetzen. Also auch wenn das jetzt erst 3 Torbeteiligungen in 11 Saisonspielen waren. Irgendwie ist er trotzdem noch vielleicht der mit der größten Klasse in der Offensive bei Barca.
Ja, das ist jetzt die Krux, ne? Das ist das Rätsel, das sie so ein bisschen für sich selbst lösen müssen. Sie wollten ihn natürlich unbedingt loswerden, Dembélé, Pistole auf die Brust und Verbannung und dies, das, aber es gab keinen Abnehmer. Also die Reports am Deadline Day waren, Barca möchte ihn unbedingt an die Premier League verkaufen, also an einen Premier League Club, denn PSG könnte ihn im Sommer holen, aber die wollen ihn natürlich ablösefrei, ne? Wenn sie dann Mbappé verlieren und aktuell gibt es ja überhaupt keine Not für PSG, die haben Messi, die haben Di Maria, Neymar, Mbappé,
Icardi. Trotzdem aus
Icardi.
Der Kupfer ausgeschieden.
Genau, ne? Ja. Die haben genug Spieler, das macht für die keinen Sinn, jetzt eine Ablöse zu zahlen für einen Neuzugang. Aber natürlich wissen sie im Sommer, dann zahlen wir ihn halt hier einen Euro mehr. Uns ist das ja wurscht, wie viel Gehalt Handgeld. Und wie viel Handgeld da jemand bekommt. Deswegen glaube ich, PSG wird ihn im Sommer verpflichten, war ja mein Tipp schon in einigen Podcasts davor. Barca wusste also, an PSG ist dran an dem Typen, aber die wollen nichts für ihn zahlen. Also hat Barca händeringend den Premier League Club gesucht, der ihn vielleicht jetzt holt und auch eine Ablöse zahlt. Barca wollte laut Berichten angeblich 20 Millionen für ihn und hat da Chelsea, Man United und die Spurs angerufen und Arsenal auch. Hier wollt ihr nicht und ihr braucht doch und Kampf um Champions League und so. Aber der Kollege Dembélé,
Lachen zurück.
Weiß ich nicht, aber der Kollege Dembélé, der ist halt, der sieht das halt nicht als notwendig unbedingt an, da hinzugehen.
Schönes Leben in Barcelona.
Genau, also die Spurs hätten ihn angeblich sogar geholt, aber da will er nicht hin, weil er will halt lieber ein Level höher, ne? Champions League-Sieger Chelsea beispielsweise mit seinem Ex-Coach Tuchel, unter dem er ja beim BVB sehr erfolgreich war. Ja. Also die sind angeblich dran im Sommer. Aber haben halt auch jetzt kein Interesse gehabt und PSG ist dran im Sommer. Also das sind die beiden Favoritenstand heute, wo er im Sommer hinwechseln könnte. Das ist die Info, die ich habe und auch das, was ich persönlich auch glaube einfach. Aber ja, jetzt haben sie ihn nicht losbekommen. Jetzt haben sie ihn im Kader weiterhin und jetzt müssen sie eine Entscheidung treffen. Setzen wir ihn jetzt ein, wenn wir ihn eh schon bezahlen? Wäre es ja irgendwo ein bisschen verrückt, auf ihn zu verzichten und dann verspielst du vielleicht die Champions League, obwohl du ja so einen wichtigen Spieler hast. Er ist ja trotzdem ein sehr guter Spieler. Oder setzt du ein Zeichen, statuierst ein Exempel oder, auch das wird wohl noch debattiert am morgigen und heutigen Tag, sie entlassen ihn for free. Also ähnlich wie Arsenal bei Ober, dass sie sagen, nee, wir wollen dein Gehalt sparen, du kommst bei uns gar nicht mehr zum Einsatz.
Muss der Spieler natürlich auch zustimmen.
Genau.
Die Abfindung, was auch immer es dann gibt. Also Barca kommt da jetzt nicht komplett gratis raus, aber okay, das wäre krass. Würde bestimmt auch ein bisschen für mehr Ruhe sorgen, wenn man nicht ständig guckt, ist er jetzt pünktlich zum Training, jetzt sitzt er wieder beim Spiel, nur auf der Tribüne. Ja, vielleicht gar nicht so.
Das ist halt genau das Problem. Ne? Sie haben halt Matteo Alemanni und Xavi haben ja so knallharte Aussagen getätigt in den letzten 10, 15 Tagen, dass sie sagen, nee, er wird den Verein verlassen, er wird bei uns nicht mehr spielen. Und jetzt, dadurch, dass er nicht weg ist, Rolle rückwärts, also brichst du quasi dein Wort, verlierst ein bisschen vor der Öffentlichkeit dein Gesicht, indem du ihn wieder einsetzt. Aber dann, wie gesagt, dann schadest, also dann, ja, du setzt ihn wieder ein, du brichst vielleicht dein Wort öffentlich, aber du hast wenigstens einen super wichtigen Spieler zur Verfügung. Oder bleibst du da starr, ne, bleibst deinen Worten treu, verzichtest auf ihn und schadest dir da der Mannschaft sportlich selbst und riskierst die Champions League zu verpassen. Also eine super schwierige Gemengelage grundsätzlich. Und deswegen, ich würde nichts ausschließen. Also ich persönlich, okay, ich habe ihn nicht losbekommen, aber er ist ja ein Asset, er ist ein super wichtiger Spieler. Ansu ist verletzt, Ferran Torres muss sich erst akklimatisieren, ist neu, klar, der kann auf rechts auch, der kann in der Mitte, der kann links. Adama wurde jetzt eigentlich ja als Nachfolger von Dembélé geholt, deswegen haben sie den ja verpflichtet, nur du hast den Dembélé jetzt nicht losbekommen. Aber du hättest auch Adama, klar, aber ja, Dembélé ist schon super wichtig. Also das ist echt eine schwere Lage, in die sich Barca da manövriert hat. Und Dembélé, ja, der hat halt keinen Druck und keinen Stress. Der wollte nicht weg, der muss nicht weg.
Ja, ich glaube, der wird es auch erst im Dezember. Also da reicht es, wenn er ab Sommer wieder regelmäßig spielt.
Das ist halt das, ne? Infizierst du auch irgendwie da die Mannschaft, also jemand, der immer mittrainiert, der aber nicht spielen darf, nur wegen einer Vertragssituation, das ist ja auch schlecht für eine Mannschaft, der ist ja trotzdem in der Mannschaft ne, mittendrin und ist in der Kabine und wie nehmen seine Mitspieler das auf, die vielleicht mit ihm sogar befreundet sind etc. Also das ist schon für ein Dressing Room auch ein bisschen ja, Gift, die ganze Thematik. Das ist echt schwer, das zu handeln. Also
nun gut. Dann schauen wir mal, wann Barca Welt vermeldet. Jetzt ist es offiziell, jetzt haben sie den Transfer wirklich verkündet und auch ihn eintragen können, da bin ich noch gespannt. Es war ja ansonsten eher ein ruhigerer Deadline-Day, nichtsdestotrotz, es sind ein paar Dinge passiert, speziell dann auch am Montag. Eine Sache, die nicht passiert ist, ist eigentlich, die vielleicht auch zusammen mit diesem Aubameyang-Transfer hätte passieren können, sprich, Arsenal verschenkt Aubameyang, macht Platz im Kader, macht Platz auf der Gehaltsliste und dann gab es dieses Alexander-Isak-Gerücht, aber da bin ich sehr froh, dass er jetzt noch geblieben ist bei Real Sociedad, fühlt sich dort ja pudelwohl, hat dort ein perfektes Klima nahezu, um sich zu entwickeln, die sind ja auch weiter auf internationalem Kurs, wie diese Saison auch schon, also das ist gut, dass er geblieben ist. Dann gibt es einen Rückkehrer, war schon ein paar Jahre bei Betis und jetzt Giovanni Lo Celso oder Lo Celso ist jetzt ausgeliehen von den Spurs an Villarreal, dort glaube ich, die sind ja wieder ein bisschen im Aufwind, jetzt Platz 7, aber haben ja da im Mittelfeld, kann ja nicht schaden, wenn irgendwie der alte Parejo mal ein Päuschen braucht oder so. Was denkst du?
Finde ich einen Top-Transfer, also wirklich ein klasse Transfer, geht natürlich unter in der ganzen Aubameyang-Saga, so ein bisschen in der Presselandschaft, aber sportlich ein absoluter Monster-Transfer für mich. Ich fand den bei Betis damals wirklich stark, grandios, ist in Argentiniens Nationalmannschaft mehr oder minder gesetzt, nur halt bei den Spurs war es nicht, warum auch immer, ne? Gab es ja auch immer Trainerwechsel hier und da und ja, unter Conte kam er jetzt kaum zum Einsatz und ist jetzt wieder ja, nach La Liga geflüchtet, nach Spanien geflüchtet und ich glaube, der wird Villarreal monstermäßig verstärken und dementsprechend dafür sorgen, dass die nochmal einen Push Richtung Champions League unternehmen, denn auch die wollen natürlich unbedingt auf diesen hart umkämpften vierten Rang, damit sie die Champions League Quali schaffen und ich glaube, Lo Celso oder Lo Celso ist da wirklich ein Top-Transfer. Also Hut ab, finde ich klasse. Wundert mich auch fast ein bisschen, dass er in Anführungszeichen nur zu Villarreal geht und nicht quasi eine Nummer höher. Wobei gut, Atletico hat jetzt keinen Bedarf und Barca jetzt auch nicht, plus kein Geld. Aber trotzdem, es ist nur Villarreal. Also ich hätte mir denken können, der kann da irgendwie auch bei einem besseren Verein spielen. Also muss ja nicht La Liga gewesen sein. Also ich halte viel vom Spieler und finde den Transfer klasse.
Ja, ist jetzt auch kein alter Profi, der irgendwie nochmal was erleben will, sondern ist ja erst 25. Also hätte da auch noch mal gucken, wie er sich da macht. Wir haben ein Talent ist zurück in La Liga oder der FC Valencia hat sich eigentlich sogar zwei Talente gesichert. Das war ja vor ein paar Tagen schon Ilaik Shmoriba zurück in La Liga. Aha, war das halbe Jahr in Deutschland doch nicht so schön.
Und ja, auch vielleicht doch falsch entschieden.
Vielleicht doch falsch entschieden mit seiner Entourage, ja. Und auch Brian Gil ist zurück. Da auch sehr kurios. Der hatte vor ein paar Tagen noch selbst einen Tweet von der Mundo Deportivo kommentiert, von wegen, die haben berichtet, Brian Gil ist noch nicht so integriert, will um jeden Preis weg. Und er hat einfach nur so ein paar Lachsmilies drunter gesetzt, von wegen, ja, was schreibt ihr da für einen Scheiß? Ja, und dann ist es Deadline Day und der FC Valencia sichert sich seine Dienste, wenn auch nur für ein halbes Jahr bis Saisonende. Das gleiche bei eben Moriba. Da holen die sich jetzt nochmal, sind ja schon, glaube ich, die jüngste Mannschaft der Liga im Schnitt, da nochmal zwei weitere Talente, was schon ganz gut klappen kann, aber naja, ob die dann gleich unter dem Bordalas-Prinzip verstehen, mit Kämpfen und Umschaltspiel und erstmal vorsichtig nicht irgendwie aufs zweite Tor gehen, jedenfalls willkommen zurück.
Willkommen zurück, finde ich trotzdem auch spannende Transfer, also ich finde Valencia hat da wirklich zwei super, super interessante Youngster geholt, die halt entwicklungsfähig sind, aber nicht so wirklich Zeit haben zu entwickeln, denn im Endeffekt, das sind ja beides nur Laien bis Sommer, ohne jegliche Option, ohne irgendwas, also wirklich quasi, die müssen sofort funktionieren und das ist halt bei so jungen Spielern, die in anderen Ligen gespielt haben, die ja, bei anderen Vereinen, die mit dem Ball gespielt haben und Valencia spielt ja lieber ohne Ball, also Transfers, klasse, aber ob die jetzt gleich funktionieren, bleibt abzuwarten, nichtsdestotrotz, beide schnelle Spieler, beides athletische Spieler. Gut, athletisches Grill jetzt so nicht, weil er sehr schmächtig ist, aber zumindest dribbelstark, genau, ja, dribbelstark, schnell etc. Das kann jedem Umschaltspiel schon helfen. Also aus Valencia-Sicht, aus La Liga-Sicht finde ich den Transfers klasse. Finde es auch super cool, dass beide zurück sind. Ja, soll ich was zu Ilaik Shmoriba sagen? Weiß ich nicht. Ne? Der wollte ja unbedingt auch den ein oder anderen Taler mehr im Sommer, war da sehr unzufrieden mit dem Angebot von Barca oder anders gesagt, ihm wurde der Kopf verdreht, die Millionen, ne, haben ihn woher auch immer sie kamen, da gibt es die eine oder andere Geschichte dazu. Die Millionen gab es wohl woanders zu verdienen, dann wollte er unbedingt zu Leipzig, von Barca zu Leipzig, ne? Also, naja. Ja, und da hat er, ich glaube, 6 Einsätze in der gesamten Hinrunde gehabt, keinen Startelf-Einsatz und ich glaube insgesamt 100 Minuten Spielzeit, musst du dir mal vorstellen. Süß. 100 Minuten, ja. Also hier 10 Minuten, da 7, da 3, da 2, zack, das war's. Also Katastrophenwechsel zu Leipzig und dementsprechend die Flucht nach La Liga angetreten, ja. Und jetzt spielst du halt beim Mittelklasse-Club, ne? Du hättest bei Barca quasi im Mittelfeld vielleicht sogar gesetzt sein können, wenn man überlegt, dass Gavi und Nico vor der Saison kein Mensch kannte und Ilaik schon ein halbes Jahr sich bei Barca etabliert hatte. So ist er ja auf die Bank Leipzigs gewechselt und dann jetzt geht er zu Valencia für ein halbes Jahr, dann wieder zurück zu Leipzig. Wenn er dort wieder nicht zum Einsatz kommt, wird er wieder irgendwo hin flüchten. Also, herzlichen Glückwunsch zu der Karriereentscheidung, sage ich da nur, ne?
Ja, wir müssen noch ein weiteres Talent erwähnen. Das kam jetzt von River Plate und ist statt zu Atletico zum FC Granada gewechselt. Da haben wir jetzt auch nur gehört, erfahren, dass man wohl den Matias Arezzo im Auge behalten soll. Das ist ein 19-jähriger Mittelstürmer, der hat jetzt bis 2026 in Granada unterschrieben, kommt irgendwie für so 3 Millionchen nach Granada. Also ich glaube, für den Club ist das schon fast eine Ansage, 3 Millionen Ablöse. Und ja, holen sie sich da jetzt so ein Talent für den Mittelsturm, ob der dann auch direkt da funktioniert, mal sehen. Aber Granada ja irgendwo auch noch ein bisschen Bedarf. 26 Tore erst an 22 Spieltagen kann man ja mal sich nochmal einholen. Weißt du jetzt aber vermutlich auch nicht mehr zu.
Nee, den Spieler kenne ich jetzt nicht, deswegen lehne ich mich da jetzt nicht aus dem Fenster oder behaupte irgendwie, boah, Monstertalent, geil und so. Nee, kenne ich einfach nicht, den Kerl. Also lasse ich mich positiv überraschen.
Kanntest du denn dann den Reinildo Mandava?
Auch dazu kann ich dir nicht so viel sagen. Der ist kein Talent übrigens, das ist ja das Kuriose. 28
Jahre schon, ja, Linksverteidiger.
Aus Frankreich kommt er, ne?
Ja, Lille war der, ja. Ist selbst, glaube ich, aus Mosambik stammt er und ja, jetzt diese Saison, 27 Spiele hat er gemacht, ein Türchen dabei kam bei rum, okay, ist halt ein Linksverteidiger, dass Atletico da Bedarf hat, naja, man hat da Renan Lodi natürlich, der ist jetzt auch sein drittes Jahr da, spielt jetzt auch nicht immer, weil Atleti ja eher dieses 3-5-2 hat, wo dann mal ein Carrasco links ist, wo auch mal, ich glaube, ein Kondogbia hinten aushelft oder auch Hermoso dann den linken Innenverteidiger macht, also, dass da jetzt so der Bedarf herrscht und man da sich jetzt wie Neues holt, und ja, holt man sich jetzt so einen 28-jährigen, eher Unbekannten, mal sehen.
Spricht eher dafür, dass der Kollege Lodi wohl nicht ganz so die guten Karten bei Simeone hat. Also, weil sonst, warum holst du dir einen weiteren Linksverteidiger? Wenn du mit Viererkette spielst, sollte Lodi gesetzt sein. Also, spricht für mich ein bisschen dafür, dass er da mehr Konkurrenz will oder irgendwelche anderen Attribute in seinem Linksverteidiger sucht. Bin ich gespannt, was das gibt. Super gespannt bin ich auf einen anderen neuen Mann in der Liga. Anthony Martial von Manchester United ist zum FC Sevilla gewechselt. Das ist ein weiterer La Liga-Top-Transfer. Das finde ich mega spannend. Auch da nur per Laie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, haben die Kaufoption im Sommer? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall einer der Top-3-Transfer neben Aubameyang, Torres, gut, natürlich auch, aber der ist jetzt einfach schon älter, also vor ein paar Wochen schon geholt. Also Martial ist auch neben Lo Celso und Oba für mich einer der Transfers, auf die ich sehr gespannt bin und ja, mich tatsächlich auch freue, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, ob der dann auch irgendwie Rafa Mir da den Platz streitig machen kann. Mal gucken, was wird dann aus En-Nesyri. Die Offensive ist ja eigentlich mittlerweile in der Breite ganz gut
der besetzt. Spielt eher links, Martial. Doch. Also nicht Mittelstürmer, sondern kommt vom linken Flügel. Da haben sie ja Bedarf. Weil, Papu Gomez, ne, fortgeschrittenes Alter und so. Und der ist jetzt auch nicht so schnell und super dribbelstark. Ist ja mehr so ein kleiner Wuseler. Der auf dem Bierdeckel natürlich so ein bisschen was macht.
Irgendwie Ocampos noch, dann spielt auch mal irgendwie wieder wie heißt der, Munir, also in der Breite ist man da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Jetzt hofft man natürlich, dass Martial irgendwie wieder so die Weltklasse erreicht, wie man sich das früher mal von ihm erhofft hat, vielleicht jetzt 26 Jahre alt, aber ist auf jeden Fall spannender Transfer, klingt schon irgendwie attraktiv.
Also ich glaube, er hilft Sevilla wirklich weiter, bringt den echt weiter. Wirklich klassisch links außen, so fast schon ein bisschen im Neymar-Stil. Also jetzt nicht vergleichbar 1-1, aber von der Position, ne? Kommt von links, zieht wirklich gegen Tor. sucht seinen rechten Fuß und ist ein Inverted Winger sozusagen. Also sehr, sehr torgefährlich, schnell, abschlussstark. Finde ich sehr interessant. Glaube ich, steht Sevilla super gut zu Gesicht und zeigt übrigens auch, dass die Spanier Real Madrid angreifen wollen. Also die Andalusier jetzt grundsätzlich, die Spanier, ne, haben da einiges unternommen in der Wintertransferperiode. Finde ich sehr interessant.
Ja, wie gesagt, der Tabellenführer hat da weniger Bedarf als jetzt vielleicht die Clubs dahinter. Einen interessanten Transfer gab es noch. Da ist jemand gewechselt vom Tabellen 15. zum Tabellen 18. Dabei ist dieser Spieler gerade erst im Sommer zum 15. gewechselt. Da ist die Rede von Lucas Perez. Da ist ja der Vertrag aufgelöst in Alaves. Dann ist er im Sommer zum FC Elche gegangen, hat dort auch seine ein, zwei Türchen gemacht. Aber irgendwie sollte das nichts werden. Und jetzt auf einmal hat sich der FC Cadiz ihn gesichert für, ich glaube, 200.000 Euro oder so unter Vertrag genommen. Also da nochmal eine kleine Ansage vom FC Cadiz, die ja auch mit Negredo vorne einen eher lahmenden Mittelstürmer haben, der jetzt vielleicht auch nicht mehr so ganz viel Frische mit auf den Platz bringt. Und jetzt Lucas Perez. Vielleicht gibt es mal wieder noch ein paar Golassos von ihm. Da war er ja bei Alaves bekannt, jetzt auch schon 33 Jahre alt. Das ist mir jetzt
kurios, noch so aufgefallen. Kurios, dass Elche den abgibt. Wir halten ja eigentlich ganz viel von ihm. Ist ja auch, ne, seit Jahren trifft er da regelmäßig in La Liga, hat einen tollen Schuss. Dass Elche ihn da an den Abstiegskonkurrenten abgibt und dann auch noch für absolute Peanuts, überrascht mich sehr. Für Cadiz finde ich, das ist auch ein Top-Transfer. Die brauchen ja dringend Offensivpower und wollen natürlich auch erstmal ein bisschen offensiver spielen und dann einen vernünftigen Mann vorne drin haben. Kann nicht schaden. Von daher richtige Entscheidung aus Cadiz, da den zu holen. Aber dass Elche den abgibt, finde ich kurios, um ehrlich zu sein. Um nicht zu sagen, falsch aus Elches Sicht oder so.
Ja, vielleicht haben die sich im Sommer auch ein bisschen finanziell übernommen, haben ja auch noch Pastore, Mascarell geholt und so weiter, dass es da einfach ein bisschen schwierig jetzt wird, irgendwie alle Spieler zu halten und keine Ahnung, also hat mich auch überrascht, aber für unser sympathisches Cadiz kann es ja nur ein Win-Win fast schon sein. Hast du sonst noch einen Transfer? Sonst gucken wir mal so langsam Richtung Copa del Rey.
Daniel, was ist der Typ hier Nachfolger bei Atletico? Den hätten wir jetzt fast unterschlagen. Ja. Auch ein bisschen kurios, weil er ist ja kein Rechtsverteidiger. Also er ist ja eigentlich Mittelfeldspieler, spielt am liebsten im zentralen Mittelfeld. Auch seine, ich habe so eine Stärke-Schwächen-Radar gesehen von ihm. Gegen den Ball ist er nicht gut, er ist mit dem Ball gut. Also defensiv und Zweikämpfe gewinnen und seine Position halten etc. Dafür ist er nicht bekannt, das sind nicht seine Stärken. Ja, aber unter Simeone wird er hauptsächlich das eigentlich machen müssen, oder das sind Attribute, die wichtig sind. Deswegen ein bisschen, ja, vielleicht nicht der beste Fit für Simeones Fußball. Natürlich trotzdem, also ich halte grundsätzlich viel von ihm als Fußballer. Finde, das macht auch Sinn. Hat ja nun was 2 Millionen oder so gekostet. Das sind ja absolute Peanuts. Also macht schon Sinn, aus Atletico-Sicht den zu holen. Aber wenn er jetzt ein absoluter Stamm-Rechtsverteidiger, rechter Wingback wird, bin ich gespannt, ob er gegen den Ball dir so viel helfen kann. Als Wingback, klar, ne, machst du eher nach vorne, wenn Simeone da seine Dreierkette spielt. Aber ja, ob er jetzt so zum Athletifußball passt, bin ich auch gespannt.
Ja, das ist ja eh bei jedem Transfer so, der muss erstmal das Simeone-Prinzip verstehen und jetzt im Winter sofort funktionieren. Das ist vor einem Jahr ist dann Dembélé von Lyon direkt gescheitert, der dann kaum Einsätze hatte. Und jetzt eben Reinildo und auch Daniel Vaz. Da mal gucken, wie die sich unter Simeone akklimatisieren. Ist nicht so einfach. Dann Copa del Rey. Mittwoch und Donnerstag geht's da weiter im Viertelfinale. Es gibt zwei nette Duelle. Wir sprechen von Rayo Vallecano, die auf Mallorca treffen. Da gab's, glaube ich, jetzt erst am Montag eine Info von Rayo Vallecano. Wie die Fans an Tickets kommen können, kann man ja mal machen, so 48 Stunden vorher. Das ist ein nettes Spielchen. Dann genauso auch Valencia gegen Cadiz. Klingt jetzt auch nicht so nach Pokal irgendwie weiterkommen, aber es sind ja auch ein paar Favoriten ausgeschieden. Und dann Donnerstag geht's ab. Real Sociedad empfängt Betis. Das kann man, glaube ich, sich dann mal anschauen um 20 Uhr und dann 21.30 Uhr am Donnerstag ist Real Madrid im San Mamés und versucht, das zu vermeiden, was dem FC Barcelona dort widerfahren ist, nämlich ziemlich untergehen, an der Atmosphäre schon scheitern, auch irgendwie von Nico Williams, von Muniain und so weiter. Ja, niedergerungen werden. Es wird schwierig, weil es die Südamerikaner werden es wohl nicht rechtzeitig schaffen. Immerhin Militao ist zurück, er hat sich eine Gelbsperre geholt, aber Vinicius, Casemiro, auch Rodrigo und Valverde, mal gucken, ob der einen Charterflug die 8.000, 10.000 Kilometer pünktlich zurückkommt. Marcelo ist gesperrt, jetzt Mondi ist verletzt, Carvajal und Asensio noch nicht sicher, auch Benzema noch nicht sicher. Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen.
Ja, zu Recht.
Ja, wenn wirklich Benzema und Vinicius ausfallen, dann sage ich, da kommt Real Madrid nicht weiter. Da ist Athletik
zu sehr Copa-Killer. Hast du jemals in der Geschichte des Digitaka-Podcasts gegen Real Madrid getippt? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Nochmal ist immer hier, egal wie der Gegner heißt, selbst gegen PSG, da freue ich mich drauf, die hauen wir weg, da habe ich keine Angst. Ist PSG, so wie bei einer BO werden sie schon merken. So. Also wirklich gegen die allergrößten Namen und auch gegen Liverpool, da bist du entspannt. Ja. Und jetzt auf einmal hast du Schiss. Ja. Und zwar zu Recht, würde ich meinen. Ja. Weil ich erinnere mich leider noch allzu gut an dieses Spiel von Barca und das Copa-Duell. Natürlich war das damals auch Augenhöhe und naja, wobei Augenhöhe, weiß ich gar nicht, Athletik war besser, aber es ging ja in die Verlängerung. Damals, also es war super, super eng und Barca war knapp dran. Aber ja, da haben sie mich beeindruckt, die baskischen Löwen, weil Copa können sie. Du hast ja die Statistik auch mal aufgezählt. Ja. Wie ist das seit 3 Jahren in keinem K.O.-Spiel, das kein Finalspiel war, haben sie nicht verloren. Also Finalspiele, ja, da haben sie 2-3 verloren, Supercoppa eine und zweimal Copa del Rey.
Die letzten 14 in der Copa und die letzten 2 in der Supercoppa alle immer danach weitergekommen. Also die sind eine Turniermannschaft, Marcelino weiß genau, wie er sie drauf motivieren kann. Die dümpeln so ein bisschen in der Liga umher auf Platz 9, das ist so okay für sie, vielleicht geht noch mehr nach oben, wenn es mehr nach unten geht, auch nicht schlimm, aber Pokal irgendwie, da brennen die dafür, da brennt die Stadt für, vor allem auch wenn Real Madrid kommt, das ist ja auch immer noch ein bisschen was Politisches mit Baskenland und dann die Hauptstadt. Das wird unangenehm. Es war schon unangenehm im Dezember, da hatte Real Madrid ja auch etliche Ausfälle gehabt, kein Carvajal, Alaba, Modric, Casemiro gefehlt, aber da waren eben noch Vinicius und Doppelpacker Benzema dabei, haben dann 2-1 gewonnen. Ja, aber dieses Mal, glaube ich, die noch mal motivierter, Real hat noch mehr Ausfälle, sehe ich bisher noch schwarz. Vielleicht gibt es noch was, dass irgendwie Benzema fit wird.
Bisschen Glück im Unglück übrigens für Real, dass in Europa keine Länderspiele stattfinden. Denn stell dir mal vor, die müssten noch ohne Benzema und ohne Alaba da antreten. Dann hättest du ja.
Ja gut, die werden dann von Dienstag auf Donnerstag, wären sie dann schon rechtzeitig zurückgekehrt. Das ist ja jetzt bei den Südamerikanern einfach das Problem, dass sie irgendwie nachts auf Mittwoch spielen und dann irgendwie 10.000 Kilometer vor sich haben im Falle von Valverde. Aber ja, da frisch kommen die dann auch nicht an. Vielleicht höchstens ein Vinicius, weil der ja immer noch 21 ist und irgendwie, ja, dem reicht so ein Powernap und der kann wieder 90 Minuten rennen wie ein Verrückter. Mal schauen, was das gibt. Also da bin ich noch nicht guter Dinge. Vielleicht wird Benzema rechtzeitig fit, vielleicht kommt Vinicius pünktlich zurück. Und dann haben wir noch am Wochenende ein Topspiel. Es geht natürlich auch in La Liga weiter, 23. Spieltag. Und dann Sonntag, 16.15 Uhr. Schauen wir alle mal ins Camp Nou, denn vielleicht gibt es ja den ersten Atleticos ersten Ligasieg im Camp Nou seit dem 5. Februar 2006. Damals haben noch Fernando Torres, Larsson, Maxi Rodriguez getroffen. Ist eine Weile her, vielleicht ja jetzt mal wieder ein Erfolg im Camp Nou.
Absolutes Partidazo am Wochenende. Ich bin noch gar nicht mental darauf eingestellt. Ich bin immer noch im Deadline-Day. Wahnsinn. Aber ja, 4. gegen 5. Beide trennt ein Punkt. Boah, ist das ein wichtiges Spiel. Aber dann auch direkt nach dieser Pause, boah, nervt mich wieder die Terminierung. Ne? Du würdest ja trotzdem wünschen, dass es wenigstens eine Woche später ist oder irgendwie ja, zum anderen Zeitpunkt, wenn beide ein bisschen Flow haben jetzt, ne? Beide den Flow ein bisschen verloren. Boah, das wird ein Clash. Ich will jetzt keinen Tipp abgeben, aber ich neige stark zum Unentschieden, weil ich mir vorstellen könnte, die wären beide nicht so traurig. Also klar, Barca muss natürlich gewinnen, Heimspiel gegen den Konkurrenten, aber unterm Strich, wenn du sagst, boah, dann verlieren wir nicht, mein Gott, dann holen wir die Punkte halt ein oder zwei Spieltage später auf. Ich glaube, damit könnten wahrscheinlich beide leben.
Ja, mal sehen, eine Pause wird denen schon auch ganz gut getan haben, da verschnaufen, aber Athletik da bestimmt personell besser aufgestellt jetzt.
Ja, aber du aus Barcas Sicht hast du halt jetzt 2 Neuzugänge, die auch erstmal akklimatisiert werden müssen, die was 3-4 Trainingseinheiten jetzt haben, also Adama und Auba jetzt, wobei Auba ja Stand heute noch nicht mal offiziell ist, aber ne, das würde dir helfen, wenn die einfach 2-3 Spiele schon in den Knochen hätten für einen neuen Verein, dann wäre die Lage ein bisschen besser. So wird es weiterhin schwer für Barca. Und ich konnte mir vorstellen, dass erneut Lucky Luke de Jong vorne der Heilsbringer sein muss gegen Simeone. Wobei Atletico ja irgendwie viele Kopfballgegentore, glaube ich, kassiert und auch Standardgegentore. Also vielleicht kann der Lucky Luke da den einen einköpfen. Mal gucken.
Ja, Atleticos Defensive nicht mehr so sattelfest wie sonst. 26 Gegentreffer in 21 Spieltagen. Da hat ja selbst Barca weniger kassiert mit 23. Also, wow, das ist ja, schlimmer geht's ja fast gar nicht. Und ja, bin ich gespannt, weil das Blatt hat sich ja die letzten Jahre wieder ein bisschen gewendet. Sprich, Diego Simeone endlich seine ersten Ligasiege gegen Barca eingefahren. Jetzt gab es von den letzten 4 Duellen in La Liga so 2 Siege und 2 Unentschieden. Also da auch wieder Barcas Topspielschwäche hat man gegen Real gesehen, gegen Juventus, PSG und so weiter. Und jetzt eben auch gegen Atletico. Ich glaube, ich tippe da auf Atletico-Sieg. Muss ich nochmal in mich gehen. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis Sonntag. Bis dahin weißt auch du, dass wieder Spieltag ist und nicht irgendwie Deadline-Day-Stress.
Ja, bis dahin habe ich den Deadline-Day-Stress aus den Gliedern vertreiben können, tatsächlich, ja. So, das war's, glaube ich.
Wir müssen auch noch einen Patreon begrüßen. Das ist der Aaron. Der ist da. Hallo, herzlich willkommen. Danke, dass du uns unterstützt. Bienvenido, genau. Ansonsten hat uns der Yannick ein paar Fragen geschickt. Das sind aber eher so generelle. Die versuchen wir irgendwann hier und da nochmal einzubauen. Vielleicht können wir in der nächsten Folge, die wird dann wohl am 7. Februar kommen, den Niklas mal einbauen bei uns in der Folge. Dann muss ich gleich mal schreiben. Ansonsten, ja, hören wir uns dann am Montag wieder. Ich gehe jetzt zum Boostern. Hab da jetzt meinen Termin.
Vamos.
Ja,
rein damit. Sehr schön. Ansonsten, ja, der Hinweis natürlich patreon.com/tikitaka-podcast. Da könnt ihr uns supporten. Da könnt ihr Mitglieder werden. Es gibt einen Discord-Channel. Nils hat noch ein paar Tassen übrig und sträubt sich aber, die zu verschicken. Und ich weiß nicht, warum. Nils, hau mal die Tassen jetzt raus. Ja, so, also
Arbeit. Der Manu Thiele hat jetzt 2 bekommen bei seinem Livestream.
Stimmt, da warst du ja, genau. Habe ich gar nicht erzählt. Ich habe ein halbes Stündchen zugeschaut. Ja, es hat sich ja in die Länge gezogen, ne? bis du da endlich auflaufen konntest.
15 oder 1.15, 1.15, ja.
Live ist. Aber genau, also wer uns supporten will, wer auf patreon.com Tiki-Taka-Podcast mal vorbeischauen will, es gibt Tassen, es gibt Discord-Channel, Mitgliederei. Guckt da mal vorbei, wenn ihr das unterstützt, was wir hier treiben. Wenn euch das gefällt, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr wieder zahlreich einschaltet. Nächste Woche, wie gesagt, Montag nächste Aufnahme, roundabout wieder so mittags, vormittags. Bis dahin mache ich mir jetzt einen Kaffee, erhole mich vom Deadline Day oder mache noch ein bisschen Deadline Day Kram, denn Auber muss ja, genau, Auber ist ja noch nicht fix. Da muss ich jetzt mal wieder meine Timeline refreshen. So, und du gehst dein Antivirus refreshen in deinem Arm.
Ja, geil.
Und wir hören uns nächste Woche.
Danach wieder 30 Stunden K.O. Egal, kriegen wir schon hin. Ich gehe dann jetzt mal zu Luis. Frohes Schaffen. Hasta la
próxima. Hasta la próxima. Ciao, ciao, ciao. Servus.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.